Das Thema lautet, mit Gott leben und wie mache ich das? Und es ist ja wirklich eine gute Frage, wie mache ich denn das eigentlich? Ich habe mal den Flyer für die Veranstaltung nochmal durchgelesen. Ich weiß nicht, ob den überhaupt noch jemand hat, wenn es so ein bisschen in die Wochen geht, ist er ja meistens dann weg. Aber da steht drauf, das Leben ist vielseitig, auf Schritt und Tritt warten Herausforderungen auf uns und wir wissen nicht, ob wir sie meistern. Entscheidungen müssen getroffen werden und wir wissen nicht, ob sie richtig sind. Das Leben ist zu kurz, um sich viele falsche Wege leisten zu können. Das älteste Buch, das heute noch von Millionen Menschen gelesen wird, hält Antworten bereit. Und da frage ich zurück, kann man das tatsächlich erwarten von diesem ältesten Buch, das heute noch von so vielen Menschen gelesen wird? Ich habe früher die Bibel für ein Buch gehalten, wo es viele Glaubenslehren, Dogmen gibt, die ich verstehen und lernen muss. Und wenn ich mich dran halte, wird Gott mich segnen und es geht mir gut. Später habe ich begriffen, die Bibel ist kein Buch der Lehren, sondern ein Buch der Beziehungen. Und darum ist sie auch so voll von Geschichten. Und viele dieser Geschichten handeln von Beziehungen. Und so klingt auch das Thema, um das es heute in dieser halben Stunde gehen soll. Die meisten Menschen haben gerne eine Beziehung. Wenn es geht, eine stabile. Wenn es geht, für das ganze Leben. Nur viele haben die Hoffnung schon aufgegeben und sagen, das klappt sowieso nicht. Obwohl, vor kurzem war ich bei einer Feier dabei, wo ein Ehepaar schon 60 Jahre zusammen sind. Das fand ich bemerkenswert. Also Hoffnung nicht aufgeben, gibt es vielleicht doch noch. Bei mir selber sind es auch schon fast 39. Also gut. Was heißt das, mit einem Menschen in Beziehung zu leben? Wie mache ich das denn, wenn wir zunächst mal da anfangen? Kleines Gedankenexperiment, stellt euch doch mal vor, ihr wärt Redakteur bei einer Illustrierten. Und zwar zuständig für die Kolumne Beziehungstipps. Und eure Ausgabe soll am Montag erscheinen. Und ihr müsst unbedingt diese Kolumne noch fertig kriegen. Was würdet ihr für Beziehungstipps schreiben? Und ich lade euch ein, einfach mal an einer kleinen Übung, einem kleinen Experiment teilzunehmen. Es müssten auf den Tischen überall Zettel sein und auch Stifte. Und wer keinen Zettel hat, der schaue sich mal um, dann liegt er vielleicht hinter einem. Und ein Stift müsste auch da sein. Und wenn da keiner liegt, dann einfach aus der Tasche holen. Müsste ganz leicht und einfach gehen. Und meine Bitte ist jetzt folgende. Also stellt euch vor, ihr wäret der Redakteur für diese Kolumne, müsstet jetzt Tipps schreiben und damit es nicht zu schwer heute Morgen wird, beschränken wir uns mal auf einen, maximal zwei Tipps. Also, was würdet ihr in eurer Zeitschrift Leuten raten, was es braucht für eine gute Beziehung? Bitte nur ein Wort schreiben für einen Tipp. Also keinen Aufsatz, sondern nur ein Wort. Was braucht es, damit man eine gute Beziehung haben kann? Beziehungstipps, ein Wort, maximal zwei Wörter. Bitte nicht mehr. Also, der Redakteur muss fünf schreiben, aber ihr braucht bitte nur ein Wort oder zwei zu schreiben. Wenn ihr das gemacht habt, dann werden jetzt ein paar Leute durch die Reihen gehen und die Zettel einsammeln. Ihr habt da nicht Namen und Anschrift draufgeschrieben, ganz anonym. Also bitte einfach nebenbei die Zettel einsammeln und wir kommen nachher nochmal drauf zurück. Heute geht es allerdings in unserem Thema nicht nur um die Beziehung zu Menschen, das ist auch wichtig, sondern es geht auch um die Beziehung zu Gott oder hauptsächlich. Und die Frage ist, wie mache ich das denn mit Gott leben? Tattoos sind ja heute in. Da gibt's eins. Okay, wer hat alles ein Tattoo? Ah, sind nicht sehr viele. Okay, dankeschön. Also Tattoos sind in. Leute lassen sich alles Mögliche tätowieren. Manche den Namen der Freundin oder des Freundes. Das kann problematisch sein, wenn das dann auseinandergeht. dass man dann auf seinem Arm immer an die Silvia erinnert hat, aber jetzt eine Marianne kennt. Vielleicht überrascht uns das, aber auch Gott trägt ein Tattoo. Ich will das mal zeigen. Das steht in der Bibel, dass Gott ein Tattoo trägt. Und zwar hier. Ich habe mein Blatt hier, da kann ich vom Blatt ablesen. Jerusalem klagt, ach, der Herr hat mich im Stich gelassen, er hat mich längst vergessen. Doch der Herr antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich, wie Tattoos sind, habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Deine zerstörten Mauern habe ich ständig vor Augen. Mit anderen Worten, Gott hat, er sagt, sich den Namen des Volkes auf die Handflächen schreiben lassen. Ja, wie ein Tattoo eben. Damit das Ja nicht vergisst, immer vor Augen hat. Und an einer anderen Stelle drückt Jesus das so aus: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten, steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Mit anderen Worten, es liegt Gott sehr viel daran, zu uns Menschen nah zu sein. Nun kann man sagen, naja, das bezieht sich ja auf das Volk Israel, was hat das mit mir zu tun? Nein, nein, auch da gibt es Texte, die das deutlich machen. Da heißt es zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief, Gott, unser Vater, hat uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade einen ewig gültigen Trost und eine sichere Hoffnung geschenkt. Oder ein anderer Text, der auch ziemlich bekannt ist, im Johannesevangelium, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Und um das deutlich zu machen, hat Jesus auch eine Reihe von Geschichten erzählt. Zum Beispiel eine Geschichte von 100 Schafen, wo eins fehlte. Und dann lässt der Hirte in dieser Geschichte die 99 Schafe stehen und geht dem einen nach. Und als er es gefunden hat, treibt er es nicht mit dem Stock vor sich her und sagt, nun sieh aber zu, dass du wieder Anschluss kriegst, sondern er nimmt es auf seine Schultern und trägt es zurück zur Herde. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Gott will die Beziehung zu uns Menschen. Nun ist halt die Frage, wie ist es mit uns? Wollen wir das denn? Würdet ihr euch, würden Sie sich so eine Beziehung wünschen? Ich erzähle Ihnen mal was aus meinem eigenen Leben. Ich habe etwas recht Eigenartiges erlebt. Es ist jetzt ungefähr, ziemlich genau, 5 Jahre her. Da klingelte mein Telefon zu Hause, es war abends, ich nahm ab und hatte eine unbekannte Männerstimme am Telefon. Ich merkte, wie er sich in dem, was er sagte, an etwas herantastet, wusste aber nicht, was es wäre. Und er erzählte mir, dass er mit dem Posaunenchor oft auf Friedhöfen unterwegs sei und er wisse ja nicht, wie ich über den Tod denke und über Gott. Aber er hätte mir etwas zu sagen. Und dann setzte er weiter fort, es könnten manche Leute nicht sterben, weil sie eine Last auf dem Herzen hätten. Und er kenne jemanden, von dem er annimmt, dass das so wäre. Dass der einfach nicht sterben kann. Und schließlich rückte er vorsichtig damit heraus, dass er ein Freund meines Vaters sei und ob ich interessiert wäre, meinen Vater noch einmal zu sehen. Nun muss man dazu wissen, dass ich meinen Vater seit 50 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Es ist eine eigenartige Geschichte in meiner Familie. Das letzte Mal, wo ich ihn sah, war ich ein kleiner Junge. Er hatte mir eine Mütze gekauft und das war's. Meine Mutter war als junges Mädchen ungewollt schwanger von ihm geworden. Und das Leben am Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts war einfach kompliziert in solchen Situationen, zumal wenn man aus ländlichen Verhältnissen kam. Und so bin ich ohne Vater aufgewachsen. Meine Pflegemutter, meine Mutter haben sich große Mühe gegeben. Ich bin viele Jahre bei einer Pflegemutter groß geworden. Und ich war als Heranwachsender lange wütend auf meinen Vater, weil ich mich im Stich gelassen fühlte. Und ich war zornig, weil er versucht hat, die Alimente zu umgehen. Meine Mutter und ich waren ziemlich arm. Wir wohnten in einer kleinen, feuchten Wohnung. Das Geld reichte nicht, um auf dem Schulweg sich mal ein Brötchen zu kaufen. War alles nicht drin. Und es gab wirklich Zeiten, wo ich mir gewünscht habe, einen Vater zu haben. Und jetzt kam dieser Anruf. Sollte ich einen Mann, den ich praktisch nicht kannte und der 500 Kilometer von mir in einer Spezialklinik liegt, soll ich den jetzt wirklich aufsuchen? Keine Ahnung, wie es ihm geht, geht ihm scheinbar schlecht. Würde er mich überhaupt erkennen oder anerkennen? Soll ich diese tote Beziehung aufnehmen? Ich habe mich dann mit klopfendem Herzen ins Auto gesetzt, bin die 500 Kilometer gefahren und dann sitze ich am Krankenbett eines Mannes, der nicht sprechen kann. Ich stelle mich vor und ich sehe an seinen Augen, er hat mich erkannt. Nach einigen Minuten des Schweigens und des Sprechens habe ich seine Hände in meine Hände genommen, habe mit ihm und für ihn gebetet, bin wieder gefahren. In den nächsten Wochen bin ich diese 500 Kilometer hin und 500 Kilometer zurück mehrmals gefahren. Beim letzten Mal, das war im Juni 2009, konnte er auf einem Stuhl sitzen und hatte auch seine Stimme wieder gewonnen, einigermaßen jedenfalls. Und so konnten wir 15 Minuten im Beisein der Schwestern etwas reden, was man eben dann so redet, wenn so viele Leute dabei sind. 4 Wochen später ist er gestorben. Ich wurde von seinem Tod nicht unterrichtet und auch nicht zur Beerdigung eingeladen. Warum? In diesem letzten Gespräch mit meinem Vater kam heraus, dass er sein ganzes Leben lang nicht den Mut aufgebracht hatte, seiner Frau und seinen Kindern zu sagen, dass da noch ein Sohn existiert. Und so wussten die auch nichts davon, dass ich da war. Wen sollten sie informieren? Er hatte 50 Jahre lang geschwiegen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es den Leuten ging? Wie es den Leuten ging, als ich an deren Tür stand und klingelte und sagte, schönen guten Tag, mein Name ist Matthias Müller, ich gehöre zu Ihrer Familie. Ich bin ein Sohn Ihres Mannes. Da stürzte der Himmel über einer Familie ein. Schnell riefen die an, riefen alle zusammen, die so in der Nähe waren und dann... Es war für mich eine unheimlich aufregende Situation, für die Leute auch. Totale Überraschung. Ich war mein Leben lang ein Einzelkind. Und jetzt hatte ich plötzlich 3 Halbgeschwister und jede Menge Nichten und Neffen. Vor 2 Jahren habe ich meinen 60. Geburtstag gefeiert und die Hälfte der Truppe, die man hier auf dem Bild sieht, sind meine 9 Verwandten. Die kannte ich alle nicht. Dieses Jahr bin ich nun zur Hochzeit einer meiner Nichten eingeladen, die auf dem Bild ist. Wahnsinn. Hat es sich gelohnt? Hat es diesen seelischen Stress gelohnt? Nach 50 Jahren zu einem Mann zu fahren, der mit mir scheinbar nichts zu tun haben wollte. Und Kontakt zu einer Familie aufzunehmen, die mich überhaupt nicht kannte. Und denen Stress zu machen und mir auch. Denn das war heikel, der Anfang. Aus meiner Sicht heute würde ich sagen, unbedingt. Ich bereue keine Minute. dass ich so gemacht habe und über diese inneren Hürden hinweggegangen bin. Und meine Frage an euch wäre, hättet ihr nicht Lust, auch von eurer Seite her die Beziehung zu nach ganz oben wieder zu beleben? Es gibt Unterschiede zu meinem Beispiel, ganz klar. Weil der da ganz oben wartet ja, der hat uns in seine Hände tätowiert. Klar, es ist immer schwer, da neu anzufangen, wenn man lange geschwiegen hat, wenn lange Funkstille war. Wir können Gott auch nicht sehen. Er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Kann man überhaupt eine Beziehung zu einem Wesen aufbauen, vor dem ich ja eigentlich im Staub liegen müsste? Und doch, sagt Jesus, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut, aber ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wenn wir nun also sehen, dass Gott diese Beziehung will, dass er sie sich wünscht und dass Jesus uns sogar Freunde nennt, wie soll man das denn praktisch gestalten? Ich danke den Helfern, die so nett waren, die Tipps auszuwerten, die wir jetzt alle so geschrieben haben. Und es gibt eine, wie man so schön deutsch sagt, Ranking List, also eine Reihenfolge, die aus dem Vertrauen. An erster Stelle steht Vertrauen. An zweiter kommt Liebe. Ja, das würde man auch unbedingt erwarten. Interessant, an dritter Stelle steht Reden. Als viertes kommt Ehrlichkeit. Und als fünftes in unserer Kolumne, in unserer Zeitschrift, steht das Wort Respekt. Also, denke ich, gegenseitiger Respekt. Eine sehr interessante Liste und ich möchte allen, die mitgemacht haben, danken. Ließe sich das jetzt auf das Verhältnis zu Gott übertragen? Könnte man sagen, wenn man eine Beziehung mit ihm leben will, gehört Vertrauen dazu? Ich würde sagen, unbedingt, denn Vertrauen bedeutet ja auch das Gleiche wie Glauben. Das ist ja in der Sprache der Bibel dasselbe Wort. Liebe, natürlich. Er liebt uns ja sehr. Und unsere Liebe zu ihm ist eingeladen. Reden. Miteinander reden, das ist ein interessanter Punkt, auf den muss ich nochmal kommen. Ehrlichkeit, naja gut, vor Gott kann man eh nichts verbergen. Aber es ist trotzdem gut, wenn man offen zu ihm kommt. Und Respekt, Hochachtung, Achtung, ja, gehört unbedingt dazu. Wir sehen also, dass wesentliche Teile einer menschlichen Beziehung sich auch auf eine Beziehung, auf das Leben mit Gott übertragen lassen. Und das geht nicht so nach Schema F, auch wenn wir hier so ein paar Punkte haben. Was macht er denn? Ich leb jedenfalls meine Ehe nicht nach einer Liste, etwa einmal täglich sagen, ich liebe dich. Einmal täglich sagen, deine Frisur gefällt mir, sie ist fast so schön wie die von der Nachbarin. Oder einmal täglich unaufgefordert den Müll rausbringen und dann nicht vergessen, darauf hinzuweisen, Schatz, ich habe übrigens den Müll rausgebracht. Eine Beziehung lebt von einer Selbstverständlichkeit, so wie bei Kindern. Die haben ein unendliches Vertrauen zu ihren Eltern. Da sagt ein Dreijähriger, Mama, ich habe einen Stein zu Gott raufgeschmeißt. Und fragt die Mama zurück, was ist passiert? Er hat ihn wieder runtergeschmeißt. Es ist so dieses ganz schlichte Vertrauen. Kindliche Einfachheit. Jesus erwähnt das lobend und sagt, ja, da waren wir schon. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. Und da gehört eben auch dieses ganz einfache Gespräch, das im christlichen Jargon beten heißt. Das ist keine Pflicht, so wie ein Gespräch zwischen Freunden keine Pflicht ist. Aber wenn man einen guten Freund oder eine gute Freundin hat, dann spricht man miteinander. Und da sind wir schon bei einer Seite, die das Beten weit über irgendwelche Konzentrationsübungen hinaushebt. Denn bei Konzentrationsübungen bleibe ich bei mir, vor meinem Räucherstäbchen oder Kerze oder was auch immer das ist. Es geht um mich. Aber hier geht es um ein Du, um einen echten Kontakt. Und wenn es wirklich kracht in meinem Leben, dann hilft mir nicht das Besinnen auf mich, sondern dann brauche ich das Du. Ja, und gibt es denn eine Antwort? Komme ich gleich drauf. Auf alle Fälle dürfen wir uns sicher sein, dass Beten so etwas ist, als dass wir uns vor alle Engel im Himmel drängeln dürfen und sagen, lieber Gott, ich habe ein Anliegen. Und Gott hört. Garantiert. Das ist so die Konstante in dem Ganzen. Gott hört. Die Variable bin ich. Bleib ich dabei, ihm zu sagen, was mich beschäftigt. Das wussten schon die Alten, was man so sagt. Und darum gibt es ja diese sogenannte Notrufnummer 5015. Gilt nur im geistlichen Bereich. Am Telefon sollten sie die 110, 112 oder sowas wären. Aber in unserem Bereich gilt die 5015. Nämlich, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und das hat sich seit 3000 Jahren nicht geändert, weil das ist ungefähr 1000 vor Christus geschrieben. Gilt nach wie vor. Eine Einladung an jeden. Einen echten Freund besuchen wir allerdings nicht nur, wenn wir ihn brauchen, sondern wir haben immer wieder Kontakt. Und das Gleiche gilt für die Beziehung mit Gott. Und darum, wenn Sie in Not sind, beten Sie. Und wenn Sie mit einer schlechten Gewohnheit fertig werden wollen, beten Sie. Und wenn Sie den Eindruck haben, dass der Himmel über Ihnen einstürzt, beten Sie. Und wenn Sie einen total glücklichen Tag hatten und alles wunderbar lief, beten Sie. Und dann ehrlich, lieber Gott, ich sitze hier seit Stunden über der Buchhaltung, aber sie geht einfach nicht auf. Zeig mir, wo das Problem liegt. Oder Gott, ich hatte es mir fest vorgenommen, jetzt habe ich es wieder vermasselt. Ich wollte mit meinem Sohn nicht wieder so umgehen. Und jetzt bin ich wieder da reingeraten und ich brauche deine Hilfe, sonst kommen wir nicht mehr zusammen. Allerdings hat Gott auch darauf geachtet, dass bei unserem Beten da ein Unterschied bleibt. Also wenn wir arbeiten, dann ist das Ergebnis unserer Arbeit garantiert. Wenn ich mit dem Spaten in die Erde steche und die Erde umlege, dann weiß ich, das kommt raus, wenn ich grabe. Das ist beim Beten nicht ganz so. Beim Beten hat sich Gott nochmal eine Entscheidung vorbehalten. Denn das wäre auch zu gefährlich, wenn er garantiert immer machen würde, worum wir beten. Das wäre für die Menschheit gefährlich. Mal von ganz abseitigen Szenarien noch absehe, die man auch noch anführen könnte. Die amerikanische Autorin Ellen White hat einmal gesagt, Gott ist zu weise, um Fehler zu begehen und zu gut, als dass er dem Aufrichtigen etwas vorenthält, was zu dessen Besten dient. Und das finde ich ein weises Wort. Da können wir uns auf Gott wirklich verlassen. Er wird das tun, was für uns gut ist. Wenn Beten für dich, für sie fremd ist, das geht ganz leicht. Man kann etwa so sagen, lieber Gott, wir hatten bisher wenig miteinander zu tun. Ich bin der Matthias, sagen wir mal, und ich habe folgendes Problem. Und dann kann man das sagen. Oder ich bin nicht sicher, ob es dich gibt. Könntest du irgendwie mal in meinem Leben erscheinen, dass ich mal einen Eindruck kriege, ob es dich gibt? Man kann am Schluss Amen sagen, muss man aber nicht. Wichtig ist, dass man sich so eine kleine Insel schafft an jedem Tag. Und man sagt, da bete ich. Wir werden nach vielen Jahren in der Rückschau auf unser Leben bestimmt nicht sagen, ach, hätte ich doch mehr Fernsehen geguckt. Was aber sehr wahrscheinlich eintreten könnte, wäre, dass wir sagen, hätte ich doch mehr gebetet. Ja, antwortet Gott aber nun auch. Manchmal ja, manchmal direkt. Manchmal durch irgendetwas, was einem innen klar wird, manchmal durch andere Menschen und manchmal auch, da hat er sich einer ganz modernen Methode bedient. Manchmal, wenn ich E-Mails schreibe, dann kopiere ich noch ein paar Leute mit rein, damit die auch gleich Bescheid wissen. Und mir scheint, Gott hat diese Methode auch angewandt. Und zwar hat er sich gesagt, wenn über die Jahrhunderte immer wieder Leute mit den gleichen Anliegen zu mir kommen, dann ist doch am besten, ich fasse die Antworten einfach alle mal zusammen, sodass dann jeder in der Zeit, wo er lebt, sich die Antwort abholen kann. Und das mache ich über einen gewissen Zeitraum so, sagen wir mal 1600 Jahre, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Am Schluss, wenn mein Sohn bei den Menschen war, setze ich ein paar mehr Leute dran, dass das auch mal fertig wird dann. Aber dann haben wir so eine kleine Sammlung. Und die gibt's. Vieles von dem, was wir als Antwort brauchen, gibt's in diesem Buch, das wir die Bibel nennen. Hat Gott für uns zusammengestellt, nicht persönlich diktiert, aber hat gute Leute rausgesucht, die da seine Gedanken niederlegen. Einen großen Teil kann man da schon finden. Schließlich wäre noch zu erwähnen, dass es wichtig ist, dass wenn man Beziehungen mit Gott leben will, auch mit anderen Menschen eine Beziehung pflegt, zum Beispiel in einer Gemeinde, so wie hier, so eine nette, gastfreundliche Gemeinde, wo man kommt und sich auf Anhieb wohlfühlt. Ist das nicht toll? Es sind nicht alle Gemeinden so. Ich bin ziemlich rumgekommen. Aber hier haben sie eine gute Wahl getroffen. Und vielleicht sollte ich als Schlussgedanken noch einen anderen erwähnen. Francis Schaeffer, ja hier in dieser Gemeinde meinte ich, ne? Kann man sich da ganz wohl fühlen, gibt viele nette Leute hier, die sich an dem Gemeindeleben beteiligen. Francis Schaeffer hat vor einigen Jahren geschrieben, kein Kunstwerk ist wichtiger als das persönliche Leben eines Christen und jeder Christ ist aufgerufen, in diesem Sinne Künstler zu sein. Er mag weder die Gabe des Schreibens, des Komponierens noch des Singens haben, aber jeder hat die Gabe der Kreativität im Blick darauf, wie er sein Leben lebt. In diesem Sinne muss das Leben des Christen eine Sache der Wahrheit und der Schönheit sein, mitten in einer verlorenen und verzweifelnden Welt. Und das bedeutet, wir sind nicht nur dazu aufgerufen, kreative Dinge zu schaffen, sondern kreativ zu leben. Es geht nicht um die Bühne, es geht nicht um Fernsehen, sondern um das Heim, den Arbeitsplatz, das Büro, die Schule, die Straße, die Kirche. Wo immer wir können, sollten wir uns für eine kreative Lebensweise entscheiden, denn die entspricht Gott und passt gut zum Leben mit Gott. Paulus hat diesen Text einmal geschrieben. Er sagt, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln, also leben sollen. Und das bedeutet, er ruft zu einer glaubensvollen und treuen Kreativität und Fantasie auf in unserem Leben. Und das nicht als einsamer Held, sondern in einer fröhlichen Zusammenarbeit mit anderen. Und da schließt sich der Kreis. Wir leben ein kreatives Leben in der Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Im persönlichen Gespräch mit Gott, im Lesen seines Wortes, im sich einlassen auf eine Gemeinschaft und mit Fantasie, damit das Leben, das wir mit Gott führen, ein lebendiges und farbenfrohes ist. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich mit den Gedanken einige Anregungen geben konnte, auch für das Gespräch, das ich jetzt anschließen soll. Wolltest du dazu was sagen oder soll ich? Wir hören noch ein Musikstück. Ich habe es bedauert.
Macht nichts,
alles noch ganz. Ich habe es bedauert, dass ich nicht rumgehen konnte. Ich wäre liebend gerne in allen Gruppen gleichzeitig gewesen und hätte zugehört, was euch, was sie so bewegt. Ich habe mich sehr gut mitgenommen gefühlt in der Gruppe, wo ich war, weil ich denke, wir sind an wichtige Dinge gekommen, die uns beschäftigt haben in dieser Gruppe. Bei uns ging es sehr stark um die, um den Weg, wie jemand in eine Gemeinde kommt, wie er sich dort fühlt, wie schwer das gegebenenfalls ist und auch über die Erlebnisse, die man eben hat, wenn man so eine neue Familie in Anführungszeichen findet. Ist völlig klar, ich habe Mühe gehabt, meine 30 Minuten einzuhalten. Ich habe sie zwar eingehalten, aber trotzdem, es ist nicht so einfach, wenn man so viel sagen möchte. Und wir merken, wir haben auch jetzt gemerkt, dass wir mussten zweimal klingeln und dann braucht es noch die Aufforderung, wollen wir jetzt bitte zur Ruhe kommen. Man könnte sehr viel dazu sagen. Und was mir daran gefällt ist, dass mit dem Gespräch jetzt das Gespräch nicht zu Ende sein muss, sondern dass wir das fortsetzen können. Es gibt ein nächstes Mal. Die Gemeinde ist immer samstags hier, also man geht da nicht fehl, wenn man wieder herkommt, man trifft die Leute wieder. Man kann die Themen wieder aufgreifen. Und insofern kann ich von meiner Seite an dieser Stelle nur herzlich dazu einladen und Mut machen, diese manchmal kleinen Schritte zu gehen. Wieder anzufangen und zu sagen, gut, lieber Gott, ich bete eben wieder regelmäßig. Oder zu sagen, lieber Gott, ja, ich nehme die Bibel wirklich regelmäßig wieder in die Hand. Ich überlege mir, dass ich mein Leben farbig gestalte, auch im Zusammenhang mit Glauben, dass es nicht so trist wird und man deswegen Dinge weglassen und ausfallen lassen möchte. Das wären Schritte, zu denen ich einlade und ich hoffe einfach, dass es hier mit euch in dieser Gemeinde und mit den Freunden und Gästen, die gekommen sind, weitere Schritte gibt, wo man auf diesem Weg gemeinsam vorangehen kann. Unser Herr Jesus Christus, ich möchte mich bedanken, dass du dafür gesorgt hast, dass keiner von uns seine Straße alleine ziehen muss. Selbst wenn es in den Familien schwierig sein sollte, hast du doch Gemeinde geschaffen, wo wir uns beheimaten können. Und du bist da, an den wir uns wenden können, der uns immer hört, und der zu gut ist, als dass er denen, die ihm nachfolgen, das Gute, was sie brauchen, vorenthalten würde. Danke für dieses Geborgensein bei dir, für den Frieden, den du schenkst und das Getragensein. Ich bitte dich für jeden, der heute hierher gekommen ist und denen schwere Probleme plagen, dass du ihn spüren lässt, dass du dich seiner annimmst. Ich bitte dich für jeden, der hier ist, der mit Zweifeln und großen Fragen kämpft und nicht weiß, wie er sich entscheiden soll. Schenk ihm Antworten. Und sei mit denen, die rundherum zufrieden und glücklich sind. Möge es lange so bleiben, Herr, und hilf, dass sie das auch aus deiner Hand und mit Dank aus deiner Hand nehmen. Und so begleite uns bitte an diesem Tag, auch in die neue Woche, und lass uns spüren, was es heißt, in deine Hände geschrieben zu sein und bei dir vorzukommen. Vielen Dank dafür. Amen.